Wir wollen versuchen, anhand also der Dias vorzugehen und vielleicht stelle ich Folgendes voran aus diesem Buch von Gerhard Mayer. Ich habe es, den Matthäus-Kommentar, ich habe es in meinem Buch zitiert. Wir haben erwähnt, wie der Herr Jesus das Thema seiner Wiederkunft immer mit Verführung eingeleitet hat. Und jetzt schreibt er in Zusammenhang mit Matthäus 24. Und ihr wisst ja, gestern war noch zum Schluss diese Frage, oder für die, die also da gestern dabei waren, man muss doch irgendwie willentlich Ja sagen. Sonst kann der Feind, sozusagen der Böse, sich nicht einschleichen und das ist leider nicht richtig. Das Wesen einer Verführung ist ja, dass man es gerade nicht merkt. Es fällt auf, dass Jesus die Warnung vor den Verführern an die Spitze stellt. Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren. Und liebe Geschwister, wir leben leider in einer Zeit, wo wirklich das Falsche immer mehr triumphiert. Und dann sagt er ein paar Seiten weiter, aber was ist das Furchtbarste in jener Zeit? Körperliche Leiden? Nein. Katastrophen und Kriege? Nein. Verfolgung? Nein. Die Verse 23 bis 27 geben die Antwort, es ist die Verführung. Von daher versteht man die Notwendigkeit, wie notwendig der Kampf gegen die Irrlehre ist. Also von daher auch der Versuch dieses Seminars, denn wir leben in einer Zeit, wo eine fast grenzenlose Toleranz herrscht und man vergisst auch zu beachten, in welch einer Zeit wir leben. Liebe Geschwister, Jeremia hat 23 Jahre lang gepredigt und es hat ihm niemand geglaubt. Haggai hat einmal gepredigt und es gab eine Erweckung. Wer war der Geistlichere? Wir müssen schon auch beachten, in welcher einer Zeit wir leben. Und die Bibel lehrt eben am Ende der Tage, wir haben es im Zuge dieser Vermischung angezeigt, Verführung, Abfall, gräuliche Zeiten, Fabellehrer und noch andere Dinge. Der Vorsitzende der Gemeindewachstumsbewegung, obwohl er ist jetzt zurückgetreten, nachfolgerweise noch gar nicht, ein gewisser Bernd Schlotthoff. Er äußerte damals, die Zeit der Abgrenzung von Christen untereinander ist endgültig vorbei. Das klingt ja positiv. Jetzt geht es darum, gemeinsam zu planen, zu arbeiten und zu beten. Und da möchte ich noch etwas eingangs erwähnen. Dave Hunt hat davon auch erzählt, es gibt in Amerika einen Bestseller, der heißt The Closing of the American Mind, das Verschließen des amerikanischen Verstandes. Geschrieben von einem Professor für Philosophie der Universität Chicago. Also nicht ein gläubiger Mann und er hat die Textbooks, die Schulbücher in den Vereinigten Staaten sich angeschaut. Und dann sagte er, our main virtue is tolerance. Unsere höchste Tugend heißt Toleranz. Und dann sagt er, als Weltmensch, wir haben uns so an den Toleranzgedanken gewöhnt, dass die Vorstellung, etwas könnte falsch sein, uns überhaupt nicht mehr kommen kann. Das ist also der Geist, der uns diktiert, Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Und es gibt den Sickereffekt, dass nämlich der Zeitgeist immer mehr sich breit macht. Dafür ist ja gerade Korinth das Musterbeispiel. Der Korintherbrief, ich wiederhole mich bewusst, wurde geschrieben, weil keine Gemeindezucht vorlag. Es wurde alles toleriert. Und Dinge, wo man früher entsetzt aufgeschrien hätte, daran hat man sich heute gewöhnt. Es sagte, der Vorsitzende der Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium, Rudolf Bäumer, inzwischen ist es Georg Meerwein, aber gut, die Namen sind jetzt am Rande interessant, er sagte, das, wovor wir vor 20 Jahren noch gewarnt haben, das stufen wir heute schon als beruhigend ein. Er sagt, wir können nicht mehr das an biblischem Wissen voraussetzen wie noch früher. Und Georg Meerwein sagte, die heutigen Gemeinden, es ist ein zunehmender Infantilismus, ein Kasperltheaterle. Und dann haben ja auch Pfarrer sogar Katzen getauft und ein paar alte Frauen waren zu Tränen gerührt und das war natürlich seelisch schön, aber und dann gibt es, habt ihr das mitbekommen, ich weiß nicht, ob ihr Idee bekommt, Informationsbrief, Informationsblatt der Deutschen Evangelischen Allianz, Informationsdienst und wie auch Gottesdienste für Tiere heute gehalten werden. Und gut, ihr seht, die Türen öffnen sich schon automatisch. Es wird also höchste Zeit, dass die Verfinsterung weiter fortschreitet, Reinhold. Und wir machen jetzt Finster und schalten das erste Bier ein. Vielleicht sollten wir, während wir auf die Verfinsterung warten, noch erwähnen, es kann aus diesen Vorträgen der Eindruck entstehen, und so wird es dann auch kolportiert, ja, der Seibel, der lehnt alle Charismen ab und so weiter. Und das ist natürlich völlig falsch. Es gibt ungefähr 18 oder 19 verschiedene Charismen. Wir brauchen die Charismen. Wir brauchen den Evangelisten, den Hirten, den Lehrer, den Seelsorger. Es geht hier um eigentlich diese Engführung in der charismatischen Bewegung, der besondere Augenmerk auf die augenfälligen Gaben. Und ich wäre dankbar, wenn wir jemanden hätten, der nächtelang um die Gabe des Dienens betete. Nur ich habe eigentlich noch niemanden gefunden. Ich kenne manches Zeugnis, wie Leute nächtelang um die Zungenrede und gebetet haben. Der Vater der Pfingstbewegung auf deutschem Boden, T.S. Barat, er hat 39 Tage lang gebetet und gefastet um die Geistestaufe. Und als es dann kam wie ein großer Strom, dann war es, als würde eine eiserne Hand über seinen Kiefer liegen. Sowohl Zunge und Kiefer wurden von dieser unsichtbaren Kraft bewegt. Also die klassischen Gesetze des Mediumismus. Was wäre der Welt im Allgemeinen und der christlichen Welt im Besonderen erspart geblieben, hätte er 39 Tage lang gefasst und gebetet um die Gabe des Dienens. Also ihr seht diese Schwerpunktsverlagerung. Aber jetzt darf ich um das erste Bild bitten. Jetzt, wie machen wir denn das? Wer bedient uns das? Haben wir da so eine Fernleitung? Ja, da kann ich ja hier. Gut.
Schießt in die Lichtorgel.
Wir wollen uns jetzt einmal der Ökumene zuwenden, die im Zuge dieses Toleranzdenkens natürlich große Sympathie genießt. Ja, was?
Ne, wir müssen mal hier einschalten, ne?
Schaut, wie machen wir es? Ist euch so angenehm oder brauchen wir mehr Verfinsterung? Geht's hier? Ja? Geht nicht. Maria, geht nicht. Solange man nur Kanzel und nicht Tische rücken, geht's ja noch. So, geht's jetzt? Schaut, das ist also das große Schlagwort unserer letzten Tage, damit sie alle eins seien. Jetzt hätte ich fast gesagt, nächstes Bild, aber ich bin ja hier zuständig. Und das ist ein Zitat aus Johannes 17. Und man kann beobachten, liebe Geschwister, wie ein großer Einheitszug in unseren letzten Tagen läuft. Ich möchte nicht zu denen gehören, die für jeden Kanonenschuss im Nahen Osten einen Bibelvers haben und nur so Grundlinien aus dem Buch der Offenbarung aufzeigen, so wie die Spitze eines Eisbergs. Und eine dieser Tendenzen am Ende der Tage ist der Sog in Richtung Einheit. Es kommt die Einheitskirche, die Einheitsreligion, es kommt Erleuchtung, es kommt die einheitliche Weltregierung und man hat mehr und mehr das Empfinden, die da jetzt nicht mitziehen, das sind dann die wahren Unruhestifter. Was zu beachten ist, es ist dies ein Vers, wie wir schon sagten, aus Johannes 17 und nicht ein Befehl an uns. Es wird uns nie geboten, eine Einheit herzustellen, sondern eine Einheit zu bewahren, die Gott gegeben hat. Denn es gibt ja neben der falschen die wahre Ökumene. Dass nämlich alle echten Kinder Gottes, und das ist wirklich ein Geschenk, und der Reichtum des Leibes Christi, was man besonders zu schätzen weiß, wenn man viel herumreist, dass hier eine Einheit ist, die ein Mensch nicht machen kann, sei es jetzt in Indien oder Brasilien oder wo auch immer, oder Rumänien oder sonst wo. Man lernt Geschwister, man lernt Leute kennen, und es ist dieser Gleichklang der Herzen, obwohl man sich noch kaum kennt. Und diese Einheit sollen wir bewahren, nicht machen, weil sie Gott gegeben hat, weil wir alle diesen selben Heiligen Geist haben und eben alle durch diesen einen Geist, wie wir gestern aufzeigten, getauft sind. So, jetzt haben wir...
Was ist denn jetzt los?
Diese ersten Bilder waren Karton gerahmt und die machen immer ein bisschen mehr Schwierigkeiten.
Aha, das ist jetzt nämlich, naja, manchmal passiert, das ist wieder vorbeigerutscht. Das sollte man fast so reinstecken. Und wenn jedes Dia so geführt wird, dann können wir es ausrechnen. Ja.
Jetzt nur ein kurzer Einblick in diese Situation. Es gibt Spaltungen unter Gläubigen, die Sünde sind. Wir haben es gestern erwähnt, 1. Korinther 1, Vers 10, lasset nicht Spaltungen unter euch sein. Vers 11, es ist Zank. Aber wir müssen hier eine Spannung aushalten, denn andererseits, 2. Johannesbrief, keine Gemeinschaft mit Irrlehrern. Offenbarung 2, Vers 14, die falsche Gemeinschaft mit den Nikolaiten. Wenn ich jetzt richtig mich dieser Bibelstelle entsinne, ihr könnt nachschauen, ob das stimmt. Und dann heißt es auch in Offenbarung, Kapitel 18, Vers 4, 14, Vers 8, glaube ich, ist falsch, geht aus von ihr mein Volk. Also die Bibel sagt dann, für die wahren Gläubigen am Ende der Tage nicht macht mit, sondern geht aus. Und das heißt, dass eben Gott auch in dieser falschen Kirche immer noch Gläubige hat, sein Volk. Dann ein kurzer Blick in die Geschichte.
Aber das sind nur die ersten Dias, die da so kartoniert sind. Blöderweise.
Probieren wir, wenn ich eine Lichtreihe brennen lasse, ob das stören würde. Ich glaube, es geht euch gut, dann sieht man dein Gesicht nicht mehr finster.
Ja.
Und gleichzeitig ist die Leuchtkraft genug.
Und ihr könnt mitschreiben, ja.
Ihr könnt mitschreiben, das ist
Also danke, lieber Reinhold. Er ist sehr darum besorgt, dass ich nicht so sehr in die Finsternis hineingerate. Ist ja auch ein biblisches Anliegen. Jetzt sind wir hier im 2. Korintherbrief. 2. Korinther 6. Das wäre eigentlich die Ergänzung gewesen zu gestern die Aufzeigung der Vermischung anhand des 1. Korintherbriefs. Das wäre eigentlich noch eine Weiterführung aus dem 2. Brief. Es hat dann die Zeit nicht mehr leiden wollen, wo Paulus sagt, zieht nicht am fremden Joch. Und schaut, das ist einmal ein negativer Befehl. Und vorher steht ein positiver Befehl. Das ist für mich ganz wichtig. Leider haben wir es noch immer nicht geschafft, das Buch von Challis hier zu haben. Kurswechsel, das Leben beginnt. Vorher sagt Paulus, machet euer Herz weit, oder? Er sagt, oh ihr Korinther, ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Und wenn mein Herz eng ist für Jesus, dann findet womöglich etwas anderes auch noch Platz. Machet euer Herz weit, seid weit für Gott und sein Wort. Und wenn ich hier weit bin, jetzt seid eng für die Welt. Und das Geheimnis dieser großen Bandbreite in unseren Kirchen und Freikirchen, wir haben leider eben diese laodizeische Angleichung. Besonders, ich denke jetzt an die Bundesrepublik der Freikirchen, man muss fast sagen, ich sage es jetzt so pauschal, ihr versteht, das ist auf keinen Fall für alle zutreffend, so eine Art Trophäennarose, wir sind auch offiziell anerkannt und so weiter. Der Herr nennt ja diese letzte Kirche Laodicea, du sagst, ich bin reich, und dadurch erinnert sie an Babylon, die Große, die auch reich ist und keine Witwe sein möchte. Wir sehen leider im deutschen Sprachraum, in der Bundesrepublik, so ein Mitziehen mit unseren Großkirchen. Und das Geheimnis dieser großen Bandbreite ist, es sind fast all das Kreise, wo eine gebrochene Stellung zur Bibel vorhanden ist. Ich bin Anhänger von Elias Schrenk, dem Bahnbrecher der Evangelisation auf deutschem Boden. Er sagte, alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Das kann man heute mit Händen greifen. Und dort ist also dann diese Weite für die Welt da, die dann bei der Ökumene dann verheerende Formen annimmt, wie wir noch sehen werden, zieht nicht ein fremden Joch mit den Ungläubigen. Und dieser Befehl zeigte, dass es möglich ist. Was weiß ich von Gläubigen? Die Ehe ist ja ein Joch. Jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, das Wort Joch hat ja diese Assoziation, aber wenn der eine dahin zieht und der andere dorthin, dann wird es eine Murksiade. Und wie viele Gläubige kenne ich, wo sie oder er einen ungläubigen Partner genommen haben? Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Man kann hier Gott eben nicht gehorchen. Und dann kommt es genau zu dieser Vermischung, wo Paulus sagt, was hat Licht für Gemeinschaft mit Finsternis? Wie stimmt Christus und Belial, also Christus und Satan? Aber das ist genau das, was läuft. Das war das, was in Korinth der Fall war. Und das, was dann ein Engländer festgestellt hat, der Autor dieses Artikels The Trumpet Sounds for Britain, er sagte, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die charismatische Bewegung von einem falschen Geist getrieben wird, obwohl der Heilige Geist auch im Wirken ist. Und gerade diese Vermischung, diese haarsträubende Vermischung, wo der Otto-Normalverbraucher, der normale Gläubige, der unerfahrene Gläubige, sagt, das gibt es nicht, und ich kann das voll nachempfinden, weil ich das ja selber längere Zeit nicht für möglich hielt. Gerade diese Vermischung offenbart uns der Korintherbrief. Und das ist das Geheimnis der Aktualität dieses Schreibens. Wie stimmt Christus mit Belial? Was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Und wie wir jetzt aufzeigen werden, charismatische und ökumenische Bewegungen gehen völlig parallel und mischen buchstäblich Licht, Finsternis, Gläubige, Ungläubige, Tempel Gottes und Tempel der Götzen. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab. Und dann steht 2. Korinther 7, 1, weil wir diese Verheißungen haben, lasset uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Das habe ich gestern noch kurz erwähnt. Also hier schreibt Paulus an Gläubige, ihr Korinther, ihr seid befleckt. Und da wollen wir uns keine Illusion hingeben, wir können als Kinder Gottes befleckt sein. Befleckungen des Fleisches, meiner Erkenntnis nach die sexuellen Sünden und des Geistes, der ganze Aufprall des Okkultismus. Bob Larsen, ein ehemaliger Rockmusiker, sich durch David Wilkerson bekehrt, er sagt, es gibt Christen, die nehmen bei Partys teil, ahnungslos, wo Gesellschaftsspiele mit dem Ouija-Board gehalten werden, also diesen Brett zur Geisterbefragung. Und das ist Gott so ein Gräuel, die Bibel lehrt er dem zu fliehen. Da muss ich entweder hinaus oder ich stelle mich total dagegen und dann funktioniert es sowieso nicht. Aber ich weiß von Gläubigen, die saßen da vor dem Bildschirm, als Uri Geller da seine Spuks abzog mit der Uhr in der Hand. Und womöglich funktioniert es auch. Und wenn mir das einer sagt, dann wäre ich stur. Dann sage ich, das ist Gott ein Gräuel, jetzt da bist du befleckt worden. Geistlich, da gehen wir auf die Knie. Darüber tust du Buße. Und wir tun den Leuten keinen Gefallen, wenn man das so großzügig heute einfach unter den Teppich wischt. Na ja, und du hast das ja nicht bös gemeint. Und na ja, also wenn jemand da Gift isst, das macht er gewöhnlich nicht absichtlich. Das fragt nicht danach, das Ziankale, ob der das jetzt freiwillig oder ahnungslos schluckt. Das wird seine Wirkung ausführen. Ob jemand die Hochspannungsleitung angreift, wissentlich oder unwissentlich, er wird verbrannt werden. Und weil wir ja solch eine Explosion haben des Okkultismus, will da meine Klagelieder nicht wiederholen, und Sodom und Gomorra haben wir immer mehr, die da befleckt sind, und die neigen dann genau zu dieser Vermischung, die Paulus hier auflistet. Wenn wir das begriffen haben, liebe Geschwister, da kann es einem wie Schuppen von den Haaren, hätte ich fast gesagt, Schuppen von den Augen fallen. Schaut, wir haben diese Lehre Biliams, haben wir, also diese Vermischung, das war die Strategie. Es konnte der Gegner des Volkes Gottes im Alten Bund das Volk nicht im Direktangriff schaffen. Und da gab Biliam den Balak den Rat, vermische sie. Dann kriegst du es in den Griff. Und dann lesen wir, nachdem Bilad wegzieht, 4. Mose 25, das Volk hob an zu huren mit der Moabitertöchter und betet ihre Götter an. Und da entbrannte der Zorn Gottes. Und wir sehen diesen Geist in Korinth, fliehe der Unzucht, fliehe den Götzendienst, sichtbare geistliche Vermischung. Und nochmals, wenn jemand meint, das sei geistlich nicht möglich, der macht sich was vor. Es ist genauso möglich, wie man eben leider als Kind Gottes Unzucht und Hurerei treiben kann. Und wie Spurgeon sagte, ein Mann bleibt immer noch ein Mann. Und wer da meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Und dann sagt der Herr der Gemeinde zu Pergamon, Offenbarung 2, Vers 14, aber ich habe ein kleines wider dich, dass du das selbst hast, die an der Lehre Bileams halten, welche den Balak lehrte, zu verführen die Kinder Israel, dass sie Götzenopfer aßen, Unzucht trieben. Geistliche, sichtbare Vermischung, das gleich Offenbarung 2,20. Jezebel, liebe Geschwister, wir werden noch Namen nennen. Wir werden zum Beispiel Campus für Christus beim Namen nennen. Campus Schweiz. Andere Namen möchte ich mir fast enthalten, von Bewegungen, die zum Teil so im Segen begonnen haben. Und das argumentieren viele heute einfach von der Gefühlsebene her. Ja, aber dort ist so eine Liebe, dort ist so ein Eifer. Und da ist so eine Hingabe. Und jetzt schaut, was der Herr der Gemeinde zu Thyatira sagt. Er stellt sich vor in den Bezügen des Gerichts. Feuerflammen, Füße glühendes Erz, Offenbarung 2, Vers 18. Ich weiß deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ja, liebe Geschwister, von welcher Gemeinde kann man das sagen? Hätten wir eine Gemeinde, wo der Herr, nicht die Welt, der Herr, der erhöhte Herr, dem ja nichts verborgen ist, sagt, ich weiß deine Liebe, deine Geduld, ja, wenn ich an mich denke, ja, deine Werke, deinen Dienst, dann würden wir sagen, das ist eine einmalige Gemeinde und die haben doch das auch. Das sind dann diese Argumente. Und trotzdem stellt er sich vor, als der, der Augen hat wie Feuerflammen, aber du duldest das Weib Jezebel. Eine prächtige Gemeinde, sie hat Liebe, sie hat Geduld, sie hat Werke, sie hat Eifer und hat falsche Toleranz. Und das ist das, was heute läuft. Da könnte ich noch mehr gesegnete Missionsbewegungen nennen, die genau diesen Manko haben. Und der Herr redet am längsten über diesen negativen Punkt, über das Weib Jezebel. Während bei uns macht man es umgekehrt, lasst uns das betrachten, was wir gemeinsam haben, und das andere, das kehren wir unter den Tisch. Und was sagt er? Vers 20, ich habe wider dich, dass du das Weib Jezebel duldest, die da spricht, ist eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Unzucht zu treiben, Götzenopfer zu essen. Liebe Geschwister, die Knechte Jesu sind ohne Widerrede die Christen, die Gläubigen. Sie verführt meine Knechte. Hier geschieht keine freiwillige Öffnung für den Feind. Ahnungslos, und hier haben wir es wieder, geistliche und sichtbare Vermischung. Mal schauen, jetzt haben wir Glück gehabt. Ganz kurz ein Blick in die Kirchengeschichte. Spaltungen, die hat es also eigentlich immer gegeben. Das große Schisma 1054, West- und Ostkirche, die heutige Orthodoxe. Dann die Reformation. Über diese Trennung hier bin ich heute noch unglücklich, an der Sturheit Luthers gescheitert. Hoffentlich sitzen nicht so viele Lutheraner jetzt hier. Womöglich wäre uns der ganze 30-jährige Krieg erspart geblieben, wenn die sich in diesem Punkt des Abendmahls hätten noch einigen können. Allen anderen Punkten hatten sie sich geeinigt. Aber gut. Und dann, besonders im vorigen Jahrhundert, viele Freikirchen, weil sie eben diesen Sog der Landeskirche nicht mitmachen konnte. Und es ist tragisch zu sehen, wie heute diese Freikirchen wieder in die Landeskirche mehr und mehr zurück wollen. Jetzt bei Landeskirche denke ich in Deutschland natürlich an die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands. Österreich ist ein etwas anderer Blickwinkel, weil da ist ja die entscheidende Kirche die katholische. Und da sind die Dinge noch anders gelagert. Aber dass zum Beispiel auch so eine gesegnete Missionsbewegung wie Campus für Christus mehr und mehr in katholischen Ländern mit der katholischen Kirche zusammenarbeitet, Das zeigt diese ganze Aufweichung. Darf ich das zeugnishaft erzählen? Es war, glaube ich, im Jahre 1970 oder 69, besucht uns einer von den Navigatoren, eine gesegnete Studentenarbeit. Wir kamen als Österreicher auf die katholische Kirche zu sprechen und er sagte spontan, es ist die größte und die gefährlichste Sekte. Wörtliches Zitat. Liebe Geschwister, wenn ich das heute öffentlich sage, bei so einer Versammlung von Campus für Christus oder anderen Kreisen, die das vor 20 Jahren problemlos unterstrichen hätten, da kriegt man den Extremistenstempel. Aber der Teufel hat inzwischen nicht Buße getan, sondern wir sind nur mehr aufgeweicht worden. Jetzt hätte ich fast wieder gesagt, nächstes Bild. Dann gibt es positive Vereinigungen, die Evangelische Allianz, und eigentlich sehe ich mich der Allianz auch verpflichtet oder hingezogen, obwohl da auch so aufweichende Tendenzen sind. Und dann dieser Weltbund CVJM, der mal so positiv begonnen hat, da ist schon auch ziemliche Aufweichung. Und so dass manch einer meinte, ihr habt ja Sinn für Humor, CVJM heißt jetzt nicht unbedingt christliche Vereinigung junger Männer, sondern chronische Verspätung jedes Mitarbeiters. Aber eine Randbemerkung ist das von mir. Gibt noch schlimmere Abkürzungen. Der Weltbund der christlichen Studentenbewegung, Blaues Kreuz, alles mal Bewegungen, die vom Geist Gottes getragen waren. Und heute eben der große Sog der Ökumene. Und hier Ihre Definition. Die Ökumene oder die ökumenische Bewegung ist heute eine religiöse Bewegung mit dem Ziel der Vereinigung aller christlichen Kirchen. Also man versucht etwas, was Gott eigentlich automatisch gegeben hat, auf geistlicher Basis, um dadurch die Einheit und die Weltweite der christlichen Kirche, und jetzt wird es interessant, sichtbar zu machen. Und in diesem zweiten Korintherbrief, wo wir Kapitel 6 hatten, da sagt Paulus gerade am Ende von Kapitel 4, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Weil diese Zusammengehörigkeit, ich habe das schon erwähnt, unter den Gläubigen, die ist ja bei allen echten Kindern Gottes, wo man den Herrn und sein Wort lieb hat. Das geht immer parallel. Ich kann nicht sagen, ich liebe Jesus, aber die Bibel, das kann man nicht so wörtlich nehmen. Das stimmt nicht. Dieselbe Decke, die laut 2. Korinther 3 das Wort Gottes zudeckt, deckt laut 2. Korinther 4 das Antlitz Jesu zu. In dem Maße, wie ich mir die Bibel zerstören lasse, wird mir auch das Antlitz Jesu entstellt. Und dann kann ich zum Schluss eben Christus und Antichristus nicht mehr unterscheiden. Und hier versucht man etwas in eigener Kraft sichtbar darzustellen, was eben sich Gott vorbehalten hat. Und da wird es gefährlich, so wie ja auch die Geistestaufe nie befohlen ist. Es steht nirgends, ihr Gläubige müsst mit dem Geist taufen. Nein, er, der Herr, wird mit dem Geist taufen, nicht ein Mensch. Und wir haben ja an Adolf den Schrecklichen erlebt, vor 50 Jahren, wie das ist, wenn man paradiesische Zustände in eigener Kraft herstellen möchte. Interessant ist, also dieser Ausdruck Ökumene steht 14 Mal im Neuen Testament und steht gewöhnlich in Verbindung mit Gericht oder dieser falschen Einheit. Es heißt in Offenbarung 12, Vers 9, es war gestürzt der Teufel, der die ganze Ökumene verführt. Also wiederum Matthäus 24, sehe zu, dass euch nicht jemand verführe, und am Ende der Tage, Buch der Offenbarung ausgereift, er verführt, es heißt dort die ganze Welt. Na, das ist doch keine frohe Botschaft, versteht ihr? Dass wir in einer Zeit leben, wo sich eine weltweite Verführung anbahnt. Aber wenn wir eben von der Schrift her geprägt sind und die Bibel für uns Autorität ist, dann müssen wir das mal zur Kenntnis nehmen, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Die Ökumene wird errichten, Apostelgeschichte 17. Er hat einen Tag gesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird. Und hier dieses bekannteste Beispiel vielleicht, Lukas 4, bei der Versuchung, der Teufel führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt in einen Augenblick. Das ist das, was ein Mann wie Friedhof Capra, nein, nicht Friedhof, Frithjof, und auch der Bruder des Bundespräsidenten der Bundesrepublik, Karl Friedrich von Weizsäcker, erlebt haben.
Am Grab eines Gurus geht Karl Friedrich von Weizsäcker in Trance. Und auf einmal haben sie die absolute Einheit. Als Aldous Huxley, der Vater der Droge, LSD nimmt, dann sieht er sich eins mit den Stühlen, mit den Tischen und so weiter. Und dahinter steht eine Geisterwelt. Und da bekommen die Menschen diese Geistestaufe, wir müssen fast leider sagen, diese Geistertaufe. Und auf einmal dieser große Einheitszug. Ich habe das Zeugnis von einem Jesuiten namens Ben Johnson. Er war Fachmann für Zen-Meditation. Er stößt seinen charismatischen Gebetskreis, man legt ihm die Hände auf, er bekommt die Geistestaufe und dann schreibt er, ich zitiere fast wörtlich, auf einmal sage ich die Parallele zwischen Christentum und Zen-Buddhismus. Auf einmal kriegen wir Christus und Belial, Licht und Finsternis in ein Boot hinein. Und hier möchte ich noch etwas einfügen. Wir müssen einen dritten Block, also ab von 7 bis 9 und dann von 11 bis Sonntag, ja? Sonntag früh. Es hat ein gewisser Raymond Frehm in einer theologisch sehr sauberen Arbeit aufgezeigt. Und hier redet ein Betroffener. Die Versuchungen Jesu waren Abkürzungen. Berühmtestes Beispiel, auch was wir hier gerade haben, komm, du brauchst da nicht diesen langen Weg und schmerzhaften und leidvollen über das Kreuz, das machen wir kürzer, du bekommst die Welt, fall von mir nieder, wir kürzen das ab und du kriegst die Welt. Oder anstatt zu warten, bis der Vater ihn speist, sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Oder anstatt auf den Zeitpunkt zu warten, wo sich alle Knie beugen werden, spring da hinab von der Tempelzinne und dann stehen sie alle da und mit offenem Mund und jubeln dir zu. Und das war genau die Falle, in die ich letztlich auch durch das Buch von Wilkerson, Kreuz und Messerhelden hineingestolpert bin. Es wird einen über die Erfahrung der Geistestaufe des Zungenredens hier vorgestellt, ein Weg zu mehr Kraft, zu mehr Vollmacht über eine Abkürzung, nämlich nicht über das Sterben, über das Kreuz, sondern jetzt so eine Schnellbleiche. Handauflegung, eine Erfahrung und dann hast du mehr Kraft. Und das ist das, was uns immer wieder gesagt wird, komm und wir legen dir die Hände auf und dann erfährst du das und so weiter. Und man liest so gut wie gar nichts von einer Buße, von einem Zerbruch. Als die Erweckung Amerikas begann durch Jonathan Edwards, da haben sich die Ältesten der Gemeinde an den Stühlen angehängt und schrien, Herr, rette uns, wir versinken in der Hölle. Im 18. Jahrhundert. Wo all diese Dinge von Okkultismus und Sodom und Gomorra und Abtreibung ja völlig undenkbar waren. Und hier, wie mir ein junger Mann erzählte, schon etliche Jahre zurück in Salzgitter, er war bei einem Vortrag von Fred Ladenius, das ist der Geschäftsführer des Magazins The Voice, des Blatts der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums. Ich werde dazu noch später etwas sagen. Und da geht dieser junge Mann zu dem Fred Ladenius. Fred Ladenius fragt ihn nicht, wie sieht es in deinem Leben aus? Willst du mit Gott ins Reine kommen? Willst du bußen? Willst du dich bekehren? Nein. Er fasst ihn an der Hüfte, legt ihm die Hand auf die Stirn, betet über ihn und er sackt sofort auf den Rücken. Man ist dann angeblich bekehrt und dann hat er ein Erlebnis, wie er auf einmal, als er betet, seinen Leib verlässt, er ist im Thronsaal Gottes und lauter solche Dinge. Und da hat man das Kreuz restlos umgangen. Und dahinter steht der Versucher. Deswegen letztlich auch dieses Angebot der Geistestaufe als ein Weg zu mehr Kraft. Unsere Antwort müsste sein, geistlich hinter mich, Satan, du meinst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Der Herr weist, der Herr stellt diese Behauptung nicht in Frage. Ich brauche das ja hier nicht groß zu betonen, aber gerade im Zuge dieses konziliaren Prozesses, Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und die Schöpfung Gottes und so weiter, der Teufel ist der Herr dieser Welt. Und das wird immer weniger zur Kenntnis genommen, sodass ein Mann wie Ron Sider, der auch einen großen Einfluss hat im evangelikalen Bereich durch sein soziales Evangelium, sagt, das ist eine blasphemische Behauptung, zu sagen, der Teufel sei der Fürst dieser Welt. Wir können diese Welt praktisch zum Paradies umstrukturieren. Naja, und wenn wir in die Geschichte schauen, immer wenn die Leute vom Paradies gesprochen haben, sind sie in die Hölle gestürzt. Das ist jetzt ein historischer Überblick, wie sich das formiert hat. Man muss sich das mal vorstellen, die Ökumene und wie antichristlich die ausreift, werden wir noch sehen. Spätestens um Mitternacht werden wir dort angelangt sein. Die begann mit der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910. Wo Leute zusammenkamen mit den besten Absichten, wir wollen in dieser Generation die Welt für Jesus gewinnen. Dann gab es immer mehr Aufspaltungen, dann formiert sich in Amsterdam 1948 der Weltkirchenrat und es kommt dann zu diesem Zusammenschluss 1961. Und jetzt sind wir so weit, das war in 1973 in Bangkok, diese Weltmissionskonferenz, dass einer dieser führenden Referenten, Lukas Fischer, hier in Dialog ist mit den buddhistischen Mönchen. Wir brauchen nicht mehr Mission, das ist Konfrontation, wir müssen jetzt in den Dialog gehen, weil alle Völker und Religionen haben ein Wissen von geistlichen Wahrheiten. Und ein anderes Zitat bei dieser Weltmissionskonferenz in Bangkok war wörtlich: Du fandest die ganz traditionelle Sprache sinnlos. Das heißt also die klerikale oder biblische oder kirchliche Sprache. Und wurdest ein Atheist durch die Gnade Gottes. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Ich war Atheist und bin durch die Gnade Gottes gläubig geworden. Und im Zuge der Ökumene können wir solche Sätze aufstellen. Und da war auch unter anderem eine Überschrift, erlöst durch Mao. Mao war ja 73 noch in Amt und Würden, ja. Inzwischen ist er ja verschwunden von der Bildfläche. Du wurdest ein Atheist durch die Gnade Gottes, ich frohlocke mit dir, mein Bruder. Als ihr seht, welch eine Toleranz da schon auftritt, welch ein geistlich aidskranker Zustand, dass man das, was eigentlich absolut antichristlich ist, als brüderlich, also und biblisch ausgibt.
Da sind wir aber auch hier gleich vorbei.
Oh, wow. Und hier links sehen wir den ehemaligen Generalsekretär des Weltkirchenrats, den Methodistenpastor von Jamaika, Philip Potter, Karl Philip Potter. Inzwischen ist es Emilio Castro, nicht zu verwechseln mit Fidel Castro, obwohl sie sind geistesverwandt. Denn Emilio Castro war einmal erst von Uruguay wegen kommunistischer Umtriebe im Gefängnis oder jedenfalls gesucht vom Staat Uruguay. Jetzt ist er der Generalsekretär der Ökumene. Also damals noch Philip Potter und alle weißen Missionare raus. Das ist Rassismus, das ist Kolonialismus, diese Missionsstrategie. Denn in all diesen Völkern, Religionen ist der anonyme Christus, der schlafende Christus. Wir brauchen nicht die Konfrontation durch das Evangelium, sondern wir erwecken diesen anonymen Christus durch den Dialog.
Und jedenfalls, was wir da gerade gehört haben, ist der Verrat des Missionsbefehls, geht hin in alle Welt.
Bei diesem Dia werden wir jetzt etwas länger bleiben, weil wir wollen nicht gleich mit der charismatischen Bewegung beginnen, die fängt ja in den 60er Jahren an, sondern mit der klassischen Pfingstbewegung. Diese Kopie.
Das ist jetzt ein kleiner Regiefehler. Es beginnt im Jahre 1906. Wenn man Kommentare liest zum Korintherbrief aus dem vorigen Jahrhundert, dann merkt man, wie das Zungenreden ihnen im Großen und Ganzen unbekannt war. Schau ich noch, letzte Hoffnung. Dieses Zitat zu finden. Für wen hatten wir das?
hier. Wer sucht, der wird finden. Ich kann das auch noch nachtragen zu Markus 16, das ist ja die Stelle, die immer wieder zitiert wird, dass uns die Zeichen folgen werden. Wir dürfen hier auch die Kirchengeschichte heranziehen. Wir wollen nicht von der Kirchengeschichte Dogmen ableiten. Da ist die Bibel zuständig. Aber es wurden einfach Beobachtungen gemacht. Es wurden hier nicht Lehren aufgestellt, aber zum Beispiel der Kirchenvater Chrysostomus, er berichtet im 4. Jahrhundert, er sagt über 1. Korinther 14, dieser ganze Abschnitt ist sehr schwierig, weil wir das nicht mehr kennen. Wir wollen nicht davon Lehren ableiten. Wir wollen deswegen auch nicht stur sagen, das darf heute nicht mehr existieren, das Phänomen des Zungenredens. Und ich sehe so wie Ralf Schallis als ein Sprachwunder, das Gott sicherlich noch geben kann. Ralf Schallis nimmt Apostelgeschichte 2 als Schlüssel und geht damit jeden Vers von 1. Korinther 14 durch. Weil er sagt zu Recht, wenn ein Phänomen in der Bibel das erste Mal auftaucht, dann ist es gewöhnlich der Schlüssel. Und in Apostelgeschichte 2 ist es ohne Widerrede Sprachen. Es wird dort nicht nur Glossa genannt, sondern auch Dialektos. Zurück zu Markus 16, wenn das stimmte, dass wir diese Zeichen haben müssen als Beweis der Geisteskraft, dann waren Luther, dann war Wesley, da war Whitfield, da war Adoniram Judson, da war David Livingston oder Georg Müller und wie sie alle heißen, alle nicht gläubig, denn sie hatten das alles nicht. Die Reformatoren haben im Gegenteil die Zeichen Wundersucht bekämpft, es erinnerte sie viel zu sehr an den Katholizismus, es sagte Zwingli, Wunderzeichen verlangen ist Aberglaube und Fürwitz. Und was mich auch stutzig macht, dieses Berufen auf Markus 16, dass die Zeichen denen, die da glauben sind, werden folgen, Markus 16 ab Vers 17, die Montanisten haben sich darauf berufen, die Gnostiker, die Mormonen, die Leute der christlichen Wissenschaft und ich würde heute sagen die Neognostiker. Und ich fürchte, das trifft zum Teil für die charismatische Bewegung zu. Man kennt das Zungenreden in der orthodoxen Kirche. Die katholische Kirche hat es früher als ein Kennzeichen der Besessenheit abgelehnt. Man kennt es am Beginn des vorigen Jahrhunderts, so 1830, bei der irvingianischen Erweckung, die in die neuapostolische Kirche mündet. Und man kennt es bei den Mormonen. Bei der Einweihung des Mormonentempels haben alle Ältesten in Zungen geredet. Es ist sonst im Großen und Ganzen nicht bekannt in den sogenannten evangelischen oder reformierten Kreisen. Damals gab es ja noch nicht diese Trennung, weil bis ins 19. Jahrhundert war natürlich der evangelische Glaube auf die Bibel gegründet. Die Bibelkritik beginnt ja dann erst ihren Siegeszug. Und es war ein gewisser Charles Perham, der eine Bibelschule in Topeka gegründet hat, und als erster offiziell lehrte, dass die Geistestaufe eine zweite Erfahrung ist, die vom Zungenreden begleitet wird. Er hat seine Schüler, hat ungefähr 20 Schüler gebeten, diese Erfahrung zu suchen. Niemand redete in Zungen. Dann ging Agnes Osman auf ihn zu und sagte, aber die Apostel haben doch vorher Hände aufgelegt. Er schaut kurz nach, um sich von der Wahrheit dieser Aussage zu überzeugen. Er legt Agnes Osman die Hände auf, nein, es waren 40 Schüler, und sie beginnt in Zungen zu reden. Das war der 1. Januar 1901 oder 31. Dezember 1900. Und jetzt, ich zitiere John Sherrill, einen prolific writer, also einen sehr fruchtbaren Schriftsteller innerhalb des charismatischen Flügels, er ist selber Zungenredner, er ist ein unverdächtiger Zeuge, er ist eine Schlüsselfigur für die Entstehung der katholisch-charismatischen Bewegung und in seinem Buch Sie sprechen in anderen Zungen, wo er unter anderem auch als Beleg für Zungenrede in der Kirchengeschichte die Mormonen im positiven Sinne zitiert und die orthodoxe Kirche und die neuapostolische Kirche. Zitat, die Pfingstler betrachten den Silvesterabend des Jahres 1900 als eines der entscheidendsten Daten ihrer Geschichte. Sie betonen, dass man hier zum ersten Mal seit den Tagen der frühen Kirche die Taufe im Heiligen Geist gesucht und das Reden in Zungen empfangen habe. Und das stimmt einen doch nachdenklich. Da war also 18 Jahrhunderte eigentlich das nicht da und jetzt beginnt es wieder. Und wir haben ja gestern Abend aufgezeigt, nein vorgestern, wie laut 2. Thessalonicher Brief am Ende der Tage eine Strömung kommen muss, die Kennzeichen der urgemeinischen Kräfte hat. Paulus gebraucht die gleichen Ausdrücke für die Wunder des Verführers, Zeichen, Wunder und Taten, die der Hebräerbrief braucht für die Wunder Gottes, womit er sein Wort bestätigt hat, aber eben diesmal aus einer anderen Quelle. Charles Spearham wurde später wegen schwerster sexueller Sünden eingelocht, er war ein Homosexueller. Er ging durch einen Traum nach Texas Houston, gründete die Bibelschule des Vollen Evangeliums. Und sein bester Schüler war der methodistische schwarze Heiligungsprediger Charles Seymour. Und Charles Seymour zog von Houston nach Los Angeles und in diesen eines der okkultesten Zentren der Welt, Los Angeles, beginnt im Jahre 1906 in der Azusa Street ein berühmter Name, die Pfingstbewegung. Und es lassen sich eigentlich, ich werde das versuchen aufzuzeigen, natürlich etwas gerafft. Im Prinzip aber alle anderen Strömungen und Verästelungen indirekt. Das wollen wir versuchen, den Beweis anzutreten. Welch eine Quelle war das? Es ist für die offizielle Pfingstbewegung das entscheidende Datum. Ich habe zu Hause stehen Dictionary of the Pentecostal Charismatic Movement, von den eigenen Leuten gedruckt, das Nachschlagwerk dieser Bewegung. Eine Fundgrube. Da steht, dass Yom Gicho erschien Jesus dressed as fireman. Jesus erschien ihm angezogen als Feuerwehrmann und so weiter. Also abenteuerliche Dinge. Und wie Oral Roberts is the most prominent Pentecostal, ist all der berühmteste Pfingstverkündiger, Prediger, der Mann, der jetzt heiliges Wasser verschickt. Und wenn man eben Bauchschmerzen hat, soll man das hier auflegen. Wenn man finanzielle Probleme hat, soll man etwas heiliges Wasser hier drauf tun und so weiter. Und das ist the most prominent Pentecostal. Ist nicht eine Randfigur, sondern der berühmteste. Er ist der Vater der elektronischen Kirche, also der Fernsehkirche Amerikas. Der Mann, der erklärte, Gott habe ihn offenbart, wenn bis 30. März 1988, glaube ich, nicht 8 Millionen Dollar kommen, wird er von Gott heimgeholt. Vielleicht habt ihr von diesen Dingen gelesen. Also Gott ist ein Terrorist. Wenn nicht so und so viel Lösegeld bezahlt wird, bis dann und dann wird man umgelegt. Und das wird alles geschluckt im Zuge dieses endzeitlichen Pluralismus und im Zeitalter der neunten Seligpreisung. Habe ich das hier schon gesagt? Wir leben im Zeitalter der neunten Seligpreisung. Das ist die allerwichtigste geworden. Ihr müsst euch die merken. Selig sind die, alles tolerieren, denn sie werden für nichts zur Verantwortung gezogen. Ich sage das natürlich jetzt mehr vom Blickwinkel Bundesrepublik. Denn ich bin mir darüber bewusst, dass in den katholischen Ländern und Bundesländern auch Aufbrüche sind, wo noch so eine erste Liebe herrscht und diese Dinge zum Teil unverständlich erscheinen. War das eine Quelle vom Heiligen Geist, dieses Datum 1901, 1906? Ich las den Bericht von Lang und er zitiert die eigenen Veröffentlichungen und er sagt, das tragende Kennzeichen der Erweckung von Los Angeles waren die Weissagungen, Jesus kommt diesen Sommer. Nur noch 2 Jahre, dies ist der letzte Winter. Und er sagt, ich habe es auf Englisch gelesen, es war nicht etwas spurious, also so etwas so am Rande, sondern das war eine große Strömung, diese Weissagung. Und er zitiert ihre eigenen Veröffentlichungen. Und das wird natürlich heute nicht mehr zitiert, denn inzwischen haben wir ja nicht 1908 und 1909, sondern 1991. Es war bei all diesen charismatischen Aufbrüchen, auch bei diesen kevenischen Propheten und den Chamisaden, bei den Montanisten, immer Weissagungen über die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Jesu Christi. Und wenn jetzt jemand sagt, ich denke, Jesus kommt bald, und ich sage es hier ganz offen, ich habe mich geirrt. Ich stand nie auf und sagte, so spricht der Herr. Aber ich hätte nicht geglaubt, dass wir 1991 noch frei zusammensitzen können. Das sage ich ganz offen. Franz, du weißt vielleicht davon, also ich dachte, spätestens in den 80er Jahren ist es mit der Freiheit vorbei und kommt die antichristliche Diktatur. Ich habe mich da geirrt. Aber ich hatte nie eine Vision, ich hatte nie eine Stimme. Ich habe einfach meine persönliche Meinung, gewöhnlich nicht so sehr öffentlich, sondern privat ventiliert. Bin selber jetzt überrascht. Aber hier überhaupt kommt es anders, als man glaubt. Aber wenn ich aufstehe und sage, so spricht der Herr, Jesus kommt in 2 Jahren, dann bin ich nicht mehr auf neutralem Boden. Denn dann redet jetzt angeblich Gott. Und laut 5. Mose 18 ist das der Test für den falschen Propheten. Ja, und jetzt sagt der Jesus in seiner Wiederkunftsrede, Matthäus 24, Vers 11, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also ein Kennzeichen der Falschen wird sein, dass sie unerhörte Erfolge haben werden. Und für mich ist diese ganze Strömung eine Erfüllung davon, auch wenn Weissagungen eingetroffen sind, jeder, der aufsteht und sagt, so spricht der Herr, ist für mich ein falscher Prophet, weil diese Formulierung nicht im Neuen Testament vorkommt. Und das muss man jetzt doch so pauschal sagen, damit, mit diesen Weissagungen, so spricht der Herr, beginnen all diese Strömungen. Dann durch diesen Methodistenprediger Barat, ich habe ihn schon eingangs erwähnt, der 39 Tage lang fastete und betete um die Geistestaufe, was die Bibel in keiner Weise lehrt, kommt die Zungenbewegung über Norwegen nach Europa. Er berichtet nochmals von seiner Geistestaufe, es war, als würde er, ich zitiere wörtlich, eine unsichtbare Hand über seinen Kiefer legen, sowohl Kiefer als Zunge wurden von dieser unsichtbaren Kraft bewegt. Und ich habe sehr lange ausgearbeitet, diese Gesetze der Passivität. Der Heilige Geist bewirkt in Krataya Selbstkontrolle. Nie direkte Kontrolle, weil Gott seine Schöpfungsordnung respektiert und seine Geschöpfe liebt und nicht manipuliert. Also wenn Gott will, dass ich jemandem ein Traktat gebe und ich zögere und auf einmal wird meine Hand bewegt, wenn das nicht ich war, das macht nie der Heilige Geist. Wenn man das mal begriffen hat. Gott manipuliert keinen Menschen. Unser Gehirn ist wie eine Maschine, haben Gehirnforscher festgestellt, wäre wieder ein Vortrag für sich. Gott wird nie direkt in die Tastatur hineinschalten, sondern bewirkt, dass du selber immer besser diese Tastatur bedienen kannst. Und jeder, der viel betet, weiß, dass er oft viel klarer denken kann. Aber ich muss selber den Mund auftun. Und deswegen wollte ich ja das Zungenreden, kann man ja hier erzählen, wir sind ja jetzt mehr hier kleinerer Kreis, denn ich dachte, das wäre ja eine Sache, da sitzt du entspannt im Sessel und es redet einfach aus dir heraus und du kannst ständig da die direkte Hotline haben zu den himmlischen Örtern und bist ständig in Verbindung mit Gott. Und das werden wir dann noch sehen. Wittlinger, er sagt, viele empfinden, dass es in uns betet. Und liebe Geschwister, den Ausdruck es kennt die Bibel nicht, wohl aber der Spiritismus und die Psychologie. Und Paulus sagt ausdrücklich, 1. Korinther 14, Vers 14, wenn ich in Zungen bete, betet Pneuma Mu, mein Geist. Wenn man diese Zungenredner fragt, du, wer redet denn da, wenn du deine Zungen redest? Ja, der Heilige Geist. Ja, wo steht denn das? Ja, 1. Korinther 14, ich will beten im Geist, ich will beten im Sinn. Und da kann man aufzeigen, das Wort Heiliger Geist steht nie in 1. Korinther 14. Ist uns das mal aufgefallen? Und Paulus sagt ausdrücklich, wenn ich in Zungen rede, bete, betet mein Geist. Und die gute Nachricht übersetzt bereits falsch. Wenn ich in Sprachen rede, betet der Heilige Geist in mir. Das ist Spiritismus. Dass jemand in mir betet, dass jemand aus mir redet, wie aus einem Medium. Dass meine Hand sozusagen geführt wird, das kennt man im automatischen Schreiben. Goethe, Richard Bach und die Propheten des Nationalsozialismus, Houston Stuart Chamberlain, Arthur Dinton, wie sie alle hießen, die waren solche Medien. Das ist ja schön, versteht ihr? Es bittet mich immer, ein Traktat zu schreiben. Ich muss mich immer überwinden zu schreiben. Für jeden Brief, den ich in meinem Leben schon geschrieben habe, eine Mark, ich bin ein reicher Mann, aber jeder Brief ist fast eine Überwindung. Das wäre ja schön, wenn ich sagte, also mein Gehirn ist sowieso so kaputt und Heiliger Geist, erfülle mich und diktiere mir und ich schreibe hin. Ja? Naja, wir lachen jetzt, aber Jakob Lorbeer war so ein Schreibmedium. Es meldet sich eine Stimme hier in der Herzengrube. Unser Mitarbeiter Meierhofer sagte, wenn er passiv ist, dann kann er problemlos schreiben. Und Madame Guyon. Und die musste so schnell schreiben. Und die wird auch von Charismatikern als große Dienerin Gottes hingestellt, dass dann ihr Arm ganz schwer wurde und sich entzündet hat und so weiter.
Das sind die Gesetze des fremden Geistes. Und das ist der Johannes, der Täufer der Pfingstbewegung auf europäischem Boden, T.S. Barrett. Das sind die Schlüsselleute, durch die kam es in überhaupt den protestantischen europäischen Raum. Dann kam die Pfingstbewegung nach Deutschland und ihr wisst, wie es dann zu dieser großen Abspaltung kam in der Gemeinschaftsbewegung. Im Jahre 1907 kam sie nach Deutschland und im Jahre 1909 kam die berühmte Berliner Erklärung, die Pfingstbewegung, in ihr wirkt ein Geist von unten. Der führende Mann, der Zweig, der sich von der Gemeinschaftsbewegung abgespalten hat, und es war ständige Erweckung in der Gemeinschaftsbewegung, die Gnadauer Bewegung, und als die Pfingstbewegung reinkam, war die Erweckung vorbei. Es sah Gnadauer aus wie ein Weizenfeld nach Hagelschlag, sagte jemand wörtlich, und es spaltete sich damals durch den großen Einfluss von Jonathan Paul 15.000 aus der Gemeinschaftsbewegung ab und gründeten die Mülheimer Bewegung, die als einzige die Geistestaufe nicht als zweite Erfahrung lehrt. Und die Sterbeworte von Jonathan Paul, das war einer der gesegnetsten Prediger der Gemeinschaftsbewegung, bevor er da hineingeriet. Vielleicht der beste, den diese Gemeinschaftsbewegung hatte. Das war also die Erweckung in Deutschland vor ungefähr 100 Jahren beginnend. Da schreibt sein Schwiegersohn Heinrich Fither, selber geistgetauft, Gründer der pfingstlichen Elim-Gemeinden. Ich zitiere wörtlich, ehe Pastor Jonathan Paul heimging. Man kann es hier nachlesen, in diesem wirklich sehr, sehr guten Buch von Bühne. Jetzt habe ich etliche Namen, Daten gesagt. Das könnt ihr alles hier schwarz auf weiß nachlesen. Und Bühne, er hat das Charisma der Sanftmut und Freundlichkeit. Und er hat das so freundlich geschrieben, dass er etliche Briefe vom Pfingstlern bekam. Und die sagten, wir haben das alles nicht gewusst. Weil nochmals, da hat es wirklich auch ganz liebe Leute darin, die einfach ahnungslos sind, die durch die zum Glauben gekommen sind. Und dadurch sich natürlich denen verpflichtet fühlen. Sterbeworte von Jonathan Paul. Heinrich Fither schreibt, ehe Pastor Paul heimging, rief er all die Anwesenden im Missionshaus zusammen und sagte, ich war am Bahnhof der Ewigkeit und die Tür war mir verschlossen und es wurde mir gesagt, du hast vom Gift der alten Schlange getrunken. Und dann steht da Punkt, Punkt, Punkt. Sterbeworte des Mannes, der den größten Schaden angerichtet hat, auf deutschem Boden im Zusammenhang mit der damals einbrechenden Pfingstbewegung, wäre er zurechtgekommen, hätte sich diese Bewegung wahrscheinlich kaum formieren können in größerem Maße. Und seit der Zeit gab es in Deutschland lange Zeit Ruhe. Hätte ich fast gesagt, ist auch der Grund, warum ich in Deutschland wohne und zum Leidwesen vom Sepp etwas in meiner Aussprache germanisiert wurde. Verstehst du? Ich versuche eben doch wieder österreichisch zu reden. Und eigentlich so ziemlich, ich glaube noch in Japan sind die Pfingster nicht in der landesweiten Allianz. Sonst sind sie überall schon in der Allianz. Vor kurzer Zeit waren sie nicht in Korea, in Japan und in Deutschland in der Allianz. Der Evangelischen Allianz. Da gab es also dann eine klare Trennung. Und wenn vor 20 Jahren ein Zungenredner unter uns war, wussten wir, er gehört zur Pfingstgemeinde. Im Gegensatz dazu die charismatische Bewegung, die in den 60er Jahren beginnt, sie läuft jetzt durch alle Konfessionen. Und wenn heute ein Zungenredner unter uns ist...
Von den gesamten Informationen ist vielleicht jetzt gerade gut.
Ja, vielen Dank.
In der charismatischen Bewegung
weitergehen. Ja, vielen Dank. Ja, natürlich, wir sind ja eigentlich schon. Jetzt darf ich aber bei der Gelegenheit noch Folgendes sagen. Es wird uns gesagt, ja, das sind diese deutschen Betonköpfe und in allen anderen Ländern funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Evangelikalen und Charismatikern problemlos und das seien nur die Deutschen. Nun, ich habe ja schon gesagt, wie auch Theodor Williams mich hier eingeladen hat, als Präsident der weltweiten Evangelischen Allianz in Indien Vorträge zu diesen Themen zu halten, weil sie die gleichen Spaltungen erlebt haben und wir haben das auch schon mehrmals wahrgenommen, dieses Angebot. Kennt ihr den Namen Reuben Archer Torrey? Er war Nachfolger von Dwight Lyman Moody. und nach Moody, Moody starb 1900 oder 1899, Leiter von Moody Bible Institute. Und Moody war ja der gesegnete Evangelist des vorigen Jahrhunderts und Torre war ein sehr einflussreicher Mann, der allerdings leider differenzierte zwischen Wiedergeburt und Geistestaufe und er gilt als Johannes der Täufer der Pfingstbewegung in Deutschland, weil er bei der Blankenburger Tagung 1905 diese zwei Stufenlehre vertrat und mit seiner großen Autorität und auch wirklichen Salbung, die dieser Mann hatte, sagte, wiedergeboren ist, bekehrt sein ist eine Sache, Geist getauft sein ist eine andere. Es sagen einige, dass er das am Sterbelager bedauert haben soll, andere sagen, das stimme nicht, das weiß ich nicht. Es haben deswegen auch die Pfingstler, jedenfalls in Deutschland, seine Bücher über Gebet und Heiliger Geist herausgebracht. Und man hätte meinen können, und viele dachten dies, Torre war ebenfalls ein Anhänger dieser Strömung. Und im Frühjahr 89 war ich mit einem Freund in den USA. Wir besuchten das von ihm gegründete Institut, Biola, Bible Institute of Los Angeles. Torre zog dann nach Los Angeles, wo die Pfingstbewegung herkommt. Und da fanden wir ein Traktat, ich habe es auch auf Englisch da, Is the Present Tongue Movement of God, ist die gegenwärtige Zungenbewegung von Gott. Und das ist vom kirchengeschichtlichen Standpunkt sehr interessant, es liegt diese Kopie auf, wir haben es übersetzt und vervielfältigt. Es ist das Schärfste, was ich jemals gelesen habe. Im Vergleich dazu ist die berühmte Berliner Erklärung fast pfingstfreundlich. Und er zeigt ganz klar auf diese Tendenzen, die wir hier auch aufzeigen wollen, die parallel zum Spiritismus, und auch was wir Missionare weltweit bestätigt haben, obwohl wir jetzt da nicht einseitige Schuldzuweisungen machen wollen, er schreibt wörtlich, they're seizing with immorality, sie kochen über mit Unmoral. Und auch das kann man weltweit beobachten, wie in diesen Kreisen sehr schnell sexuelle Sünden sich einschleichen. Die gibt es natürlich auch in anderen Kreisen, aber das ist besonders auffallend und da gab es ja diese großen Skandale. Also nehmt dieses Traktat von Torre noch mit und wenn ihr meint, der Seibel ist ein Scharfmacher, dann lest er mal das Traktat von Torre. So, jetzt machen wir Pause, jetzt erholen wir uns.
Zu den Büchern, wenn du irgendwann dann. Wir machen noch einmal Pause, wenn du.
Ja, ja, klar. Wir haben ja eigentlich gesagt, der erste Block geht von 5 bis 7 Uhr. Jetzt haben wir ja kurz vor 7. Was machen wir jetzt? Machen wir noch bis 7:30 oder ihr wollt.
Wir sind unter uns. Und tolerant.
Also, wir greifen den Faden wieder auf. Es beginnt im Gegensatz jetzt zur klassischen Pfingstbewegung, wo das Zungenreden konfessionell kennzeichnend war. Also nochmals, wenn ein Zungenredner vor 20 Jahren unter uns gewesen wäre, wüssten wir, er gehört zur Pfingstgemeinde. Die Lage hat sich dann beruhigt. Hier waren die Mennoniten und die Baptisten und die Methodisten und Kongregationalisten und was es an Isten und Iten geben mag. Und im Gegensatz dazu beginnt jetzt 1963, wann war es? Am 3. April 1960. 3. April 1960. Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hier kann man es wahrscheinlich nachlesen. Oder Hansi, du bist doch auch so ein wandelndes Lexikon. Du bist ja auch etwas bewandert. Dennis Bennett, bitte? Seht ihr, er ist meine Korrekturgröße. Vielen Dank. Oder Ergänzungsgröße. Am 3. April 1960 tritt Dennis Bennett. Was ist denn das jetzt? Jetzt können wir abgeht aus. Jetzt haben wir völlige.
Nee, das war das, die charismatische Erwägung.
Zu diesem Dia, wo wir von dem Dialog und den anonymen Christus gesprochen haben. Und Paulus, ihr könnt euch erinnern, wir haben es gestern dargelegt, er zeigt in 1. Korinther 10 und 11 die geistliche Vermischung und er sagt, es gibt hier nicht den anonymen Christus, wie der Weltkirchenrat meint, sondern was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen Geistern und nicht Gott. Aber jetzt zu dem Vater der charismatischen Bewegung. Wir haben gesagt, das wollte ich nur nochmals als Erinnerung verwenden, es kommt am Ende der Tage eine Strömung,
die die Kräfte der Urgemeinde hat, auch das habe ich schon erwähnt, die aber diesmal aus einer anderen Quelle gespeist ist. Ihre Lehre, nochmals zurück zur Pfingstbewegung, die klassische Pfingstbewegung lehrt, die Geistestaufe ist von der Wiedergeburt getrennt und wird vom Zungenreden begleitet. Das ist der Zeitschrift im deutschsprachigen Raum der Pfingstbewegung entnommen, Wort und Geist. Wir haben aufgezeigt, wie das Wort in den Geist getauft in einem Lehrbrief nur ein einziges Mal steht. Und wie Paulus dort sagt, ihr seid alle durch einen Geist in einen Leib getauft. Und das, was für die Bibel die Basis der Einheit ist, wird in dieser Strömung die Grundlage einer zweiten Erfahrung. Es muss den Leib Christi spalten. Und das ist das weltweite Phänomen. Das geben alle, auch Sympathisanten, zu, dass es eine Bewegung ist, die die meisten Kirchen in unserem Jahrhundert gespalten hat. Da sage ich den Leuten, also wenn das der Geist Gottes macht, dass er die geringste Gabe zum größten Problem der evangelikalen Christenheit macht, dann hat es keinen Sinn, noch die Bibel zu lesen. Jetzt, wo ich den Hansi sehe, fällt mir ein anderes Zitat ein, das habe ich von deinem Vortrag gelernt. Die Leute ziehen einen warmen Irrtum einer kalten Wahrheit vor. Das stammt doch von dir. Und das ist leider so im Zuge dieses Toleranzdenkens. Die Pfingstbewegung beginnt in Los Angeles und auch die charismatische Bewegung beginnt in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles, von Lewis. Durch diesen Mann, er tritt also am 3. April 1960 auf die Kanzel der Gemeinde und bezeugt, dass er die Erfahrung des Zungenredens gemacht hat, und es haben das Times, Newsweek, Radio, Fernsehen aufgegriffen. Man nennt es die Geburtsstunde der charismatischen Bewegung. Und Dennis Bennett schreibt auf Seite 37, also wenn ich das jetzt aufschlagen könnte, dann könntet ihr mir da folgen. Als er nach Hause kommt, nachdem er die Geistestaufe empfangen hat, greift er die Haustürklinke an und da geht ein Kraftstrom durchs Haus und weckt seine Frau auf. Und diese Phänomene kennt also die Bibel nicht, aber das sind die klassischen Phänomene des Spiritismus. Da kriegt jeder New Age-Anhänger leuchtende Augen. Ich habe das auch, dieses Zitat, gebracht aus diesem Buch hier, in meinem Buch, und aufgezeigt, wie New Age und Charismatik doch verblüffend parallel geht. Wir werden das dann noch bei anderer Gelegenheit erwähnen. Typisch ist auch bereits diese ökumenische Sogwirkung. Ein Kennzeichen dieses Geistes, der da wirkt, wiederlebt mir, wie der Heilige Geist die Mauer der Konfessionen abbrach und Christen zur Einigkeit der Herzen führte. Das klingt ja sehr ansprechend. Wir fingen überkonfessionelle Versammlungen allein auf fünf römisch-katholische Priester die Taufen im Heiligen Geist. Es schien, als werde das Gebet des verstorbenen Papstes Johannes auf lebhafteste erhört, nämlich, dass die römisch-katholischen Christen ein neues Pfingsten erleben möchten. Naja, ich darf das ja hier sagen, hier steht jemand, der, als er in Österreich noch wirkte, eigentlich alles daran gesetzt hat, die frisch Bekehrten mit Gnade Gottes aus der katholischen Kirche rauszukriegen. So, wir haben hier noch Plätze vorne oder woanders. Und da frage ich mich, was ist das eigentlich für ein Geist, der die Leute dann nach Rom zurückbringt? Und das ist auch meine allerstärkste Anfrage an Jugend mit einer Mission. In katholischen Ländern schickt sie die Leute bis hin zur katholischen Messe. Wir haben hier das Zeugnis von einem jungen Mann, der bei Jugend mit einer Mission mal dabei war und sich dann von dieser Strömung distanziert hat. Ich sage es nochmal für die Neuankömmlinge, es ist das ein Zitat aus diesem Buch, Dennis Bennett in der dritten Stunde, er gilt als der Vater der charismatischen Bewegung, als er 1960 offiziell erklärt, und zwar in einer offiziell anerkannten Kirche, der Episcopal Church, das ist die anglikanische Kirche Amerikas, dass er das Zungenreden empfangen hat. Und er berichtet, nach der Geistestaufe, er greift die Haustürklinke an, es geht ein Kraftstrom durchs Haus und weckt seine Frau auf. Phänomene also, wie man sie im New Age oder Spiritismus kennt. Und das ist jetzt nicht eine Randfigur, sondern das ist der Vater dieser charismatischen Bewegung. Kommen immer mehr.
Wir wiederholen am besten den ganzen Vortrag. Ist zum Teil jetzt unsere Schuld, weil wir zu einer unorthodoxen Zeit eine Pause gemacht haben. Sollen wir vielleicht dann warten bis 7 Uhr? Da kommen ja noch ein paar Leute.
Ja, wir könnten aber vielleicht gerade zum ersten
Teil die ökumenische Bewegung, und zwar, wir werden jetzt noch kommen zu dieser Verbindung Rom-Charismatische Bewegung, sondern die klassisch-ökumenische Bewegung, die aus dem protestantischen Raum kommt, aufgezeigt und an den Beginn der Pfingstbewegung. Haben wir jetzt Fragen? Na, das gibt's, so eine Bibelübersetzung gibt es nicht, sondern da steht im Griechischen immer Oikumenos. Und da hat er einfach, es steht dort die Reiche, er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Es wird gewöhnlich übersetzt Erdkreis oder Reiche dieser Welt. Und damit wir erkennen, das war glaube ich aus dem Buch von Theophil Riese. Und da wollte er einfach zeigen, schaut, wo ihr denkt, hier steht, oder wo man liest, alle Reiche dieser Welt, steht Ökumene im Griechischen. Es wird das Wort Ökumene eigentlich, wenn nur in Hebräer 2, positiv erwähnt. Sonst ist es immer, er wird die Ökumene richten, auch Apostelgeschichte 19, die ganze Ökumene, also der ganze Erdkreis, er zeigt doch der Göttin Diana Ehrerbietung, die ganze Ökumene betet sie also an, und es war gestürzter Teufel, der die ganze Ökumene verführt. Aber so eine Übersetzung, wo dann steht Ökumene, die gibt es natürlich nicht. Das ist einfach das griechische Wort jetzt übertragen. Haben wir noch Fragen? Alles geklärt, alle Klarheiten. Alle Klarheiten beseitigt. Gut. Ja, dann werden wir doch aus Zeitgründen weitergehen, oder? Ja, also von dem habt ihr eigentlich nur das ist das Zeugnis von einem ehemaligen Charismatiker. Er war Mitglied des charismatischen Flügels in einer Baptistengemeinde, ein gewisser Peter Höft. Es hat ihn immer hin und her, er wollte austreten, blieb dann doch drinnen, dann immer hin und her gerissen. Dann hat er gesagt, ich mach Schluss, dann ging er doch wieder zurück. Und dann hat er doch einen endgültigen Bruch vollzogen. Und das ist eben ein Phänomen, das ist wahrscheinlich auch psychologisch erklärbar. Wenn jemand in einer Sache drinnen war und es dann durch Gottes Gnade durchschaut, dann hat er den Wunsch, andere zu warnen. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum ich mich mehr damit befasst habe. Ihr kennt den, wie heißt der ehemalige Zeuge Jehovas, Emil
Brüning.
Und jetzt reist er herum und hält Vorträge über die Zeugen Jehovas, weil es ihm einfach so eine Last. Er war vorher, wie lange, 15 Jahre oder was in der Bewegung. Und auch wie dieser Mann Helmut Helling, der 20 Jahre in der Pfingstbewegung war und dann versucht hat, und er sagt öffentlich, ich habe viele verführt, leider, versucht hat zu warnen, was noch geht. Und er hat hier, das ist sehr aufschlussreich, ohne viel Eigenkommentar, einfach Zitate führender Charismatiker zusammengestellt. Jungi Cho, hier auch ein Kapitel Ökumenencharismatik, Wilhard Becker und dergleichen. Ich kann bei der Gelegenheit, wenn wir noch warten, ob vielleicht noch andere eintreffen, das von dem Mann Helmut Helling noch berichten. Er sagte, es hat keinen Sinn, also dieser Mann, der 20 Jahre in der Pfingstbewegung war, er war dann Prediger der Freien Evangelischen Gemeinde Bielefeld.
und ist inzwischen pensioniert. Und er sagte, es hat keinen Sinn, einen Gabenträger zu sagen, so spricht der Herr, deine Gabe ist falsch. Dann sagt er, wird einen der antworten, so spricht der Herr, tue Buße, deine Gabe ist falsch. Deswegen hat er darum gebetet. Und ich möchte jedem, der sich dieser Gabe geöffnet hat, eigentlich diesen Vorschlag machen. Herr, gib, dass man es mit dem Verstand erkennen kann, welcher Geist da redet. Und da sagte er, seit der Zeit kamen in meiner Gemeinde alle Weissagungen falsch. Ja, fragte ich, welche? Ja, zum Beispiel, es ging um die Frage, sollen wir am Wochenende einen Ausflug machen? Da kam eine Weissagung, so spricht der Herr, geht hin, es wird strahlendes Wetter sein und dann war strömender Regen. Oder umgekehrt. Er hat sich aufgeschrieben, was die Leute geweissagt haben, hat das dann denen gezeigt. Es sagte ihnen, schau, das hast du letzte Woche geweissagt und das sagst du heute. Und da waren die wie von Donner gerührt. Was, das habe ich geweissagt? Manchmal wissen die das gar nicht. Und dann sagt er, dann habe ich gebetet, dass, ob denn meine Weissagung, er hat auch die Gabe der Weissagung, neben der Gabe des Zungenredens, ob denn seine Gabe echt sei. Und dann sagt er, seit der Zeit kamen meine Weissagungen falsch. Und das sollte man jetzt sagen, wirklich mit Anteilnahme. Und da sagt er, da begann ich an Gott zu verzweifeln. Er sagte, du sagst doch in deinem Wort, wenn wir dich um Brot bitten, wirst du uns keinen Stein geben. Das ist der Vers, mit dem die Möglichkeit des Einbruchs eines fremden Geistes in diesen Kreisen gewöhnlich weggewischt wird. Bist du denn schlimmer als ein irdischer Vater? Und er sagte, wenn eine Zungengabe echt war, dann war sie meine. Sie hat mich erbaut, sie hat mich erquickt, sie hat mich innerlich gestärkt, sie hat all das bewirkt, was man in diesen Kreisen eben verspricht. Und er kam dann zu dem Ergebnis, dass auch diese Gabe eben im Prinzip vorbei ist. Er hat aufgehört, in Zungen zu reden. Und dann sagt er, da hatte ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Er sagt, ich hatte nach einiger Zeit so einen Drang, es war, als müsste ich mich übergeben. Ja, ich wurde sogar gewürgt. Und dann sagt er, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ja, selbst wenn ich mich am Geist versündigt hätte. Und er sagt, es herrscht in diesen Kreisen eine unglaubliche Angst, die ein Außenstehender oft gar nicht für möglich hält. Man versündige sich am Heiligen Geist und man begehe die Sünde am Geist, wenn man hier eine göttliche Gabe in Frage stellt. Mir erzählte ein Mädchen, das bei Jung mit einer Mission mit eine Zeit lang dabei war, und da kam ein Prophet. Und da hat sie dessen Weissagung, und heute hat es keine Mangel an Propheten, da hat sie dessen Weissagung in Frage gestellt. Danach versuchte man 3 Tage und 3 Nächte lang einen Dämon bei ihr auszutreiben, des Unglaubens oder der Kritik, und man sagte ihr, du müsstest eigentlich zu Tode, also Tod umfallen wie Ananias und Saphira, du hast gewagt, einen Mann Gottes in Frage zu stellen. So sieht es hinter den Kulissen aus. Und dann sagt er sich, also selbst wenn ich mich am Geist versündigt hätte, dass ich hier eine göttliche Gabe zurückgewiesen habe, das macht nun der Geist Gottes wirklich nicht, dass er mich wirkt. Und dann sagt er mir, konnte ich mich nur tief demütigen, dass ich mich einem fremden Geist geöffnet hatte, und er war Kind Gottes. Und er zeigt auch auf, wie eben das oft zusammenhängt mit einer okkulten Verstrickung, und er bat dann Gott, Herr, zeige mir, wo war der Einstieg? Ich kannte all diese Stellen, 1. Korinther 12 bis 14 auswendig, wo ist der Einstieg? Ich las es mit meiner Brille, jetzt bitte Herr, zeig mir, was war die Ursache. Und dann sagt er, dann las ich eine eben mir längst bekannte Stelle, 1. Korinther 12, 13, wir sind alle durch einen Geist in einen Leib getauft, und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, hier steht ja alle. Und das war der Einstieg. Einfach übersehen, oder durch diese Verblendung, er meinte, die Geistestaufe ist eine zweite Erfahrung. Er sagte, unser Schlüsselsatz zum Empfang der Geistestaufe war, lass dich fallen. Das verlangt jeder Spiritist, jedes Medium, jeder Yogi. Die Bibel sagt, seid wachsam. Das ist das Gegenteil von Passivität. Seid ganz bewusst da. Seid nüchtern und wachsam. Der Widersacher, der Teufel, geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und über diese Stelle, dass er meinte, Geistestaufe eine zweite Erfahrung, begann eben sich diese Sache aufzuspulen. Und als er das erkannte, dann durfte er auch zurechtkommen und ist dann doch noch vielen Menschen zum Segen geworden. Das zweite Buch, das jetzt endlich hierher gekommen ist, allerdings nur 3 Exemplare. Es ist dieser Mann Ralph Schalles. Er ist leider den jüngeren Jahrgängen oder denen, die sich vor nicht so langer Zeit bekehrt haben, nicht ein Begriff. Ich durfte ihn am Tage meiner Bekehrung, am 4. August 68, kennenlernen. Er ist inzwischen heimgegangen. Und er war ein Mann, von dessen Leibe Ströme lebendigen Wassers flossen. Wenn er die Bibel aufschlug, war man in der Gegenwart Gottes. Und ich habe ihn gefragt, Ralf, was ist dein Geheimnis? Und er sagt, ich war mit meinem Christenleben frustriert, denn ich fand in der Bibel eine andere Realität als in meinem eigenen Leben. Und dann suchte ich auch eine Zeit lang bei diesen Charismen, also eine Art Abkürzung, und da hat ihm Gott gezeigt, du, alle Himmel können meine Herrlichkeit nicht fassen, wenn du mich näher kennenlernen willst, du musst mir Zeit geben. Ich möchte mit diesem Buch eigentlich, sonst mache ich das zum Abschluss, aber bewusst den positiven Gegenpol setzen. Denn wie ich gestern schon sagte, manch einer sagt uns ja zu Recht, bei euch ist unterkühlt, bei euch ist nicht das Leben. Nun, ich denke jetzt mehr an die deutsche Situation. Ich hoffe, dass es nicht hier in Österreich so zutrifft. Und man sehnt sich nach mehr. Wo ist jetzt die Antwort? Und ich werde ja da ziemlich deutlich aufzeigen, wie es hier nicht ist. Aber wo ist jetzt die positive Antwort? Und Gott hat ihm also aufs Herz gelegt, er möge ihm täglich den 10. an Zeit geben. Und er hat sich dann die Bibel so eingeteilt, dass er sie einmal im Jahr durchgelesen hat. Und ich werde nicht vergessen, wie er mir sagt, ich bin 40 Jahre lang Christ, ich habe die Bibel 40 Mal gelesen. Er sagt, ich kenne andere, die sind schon jahrzehntelang Gläubige, haben die Bibel 2-3 Mal gelesen. Es sind geistliche Säuglinge. Und das war der Zustand in Korinth. Paulus sagt ja, ihr seid Kinder, Nepios, das heißt eigentlich Unmündige. Und ein kleines Kind, das hat, darf ich es mal so brutal sagen, ich möchte hier niemanden verletzen, das hat Freude, wenn es solche Laute von sich gibt. Paulus sagt, als ich ein Mann war, dachte ich ab, was kindisch war. Und ich werde auch nicht vergessen, wie er mir sagte, Gott begann mir seine Schönheit zu offenbaren im Angesicht Jesu Christi durch sein Wort. Und ich erlebe immer wieder Zeugnisse, wo Leute sagen, mein Gebetsleben, meine Nachfolge hat sich verändert oder geändert, der Grund ist der und der, und Ralf Schalles Kurswechsel, das Leben beginnt. Das Buch verkaufe ich zur Zeit und zur Unzeit. Damit ich eben nicht nur das Warnende habe, ich sehe hierin wirklich auch einen Auftrag, zu versuchen, mit Gottes Gnade Menschen auf manche Strömungen hinzuweisen, die da so einen Schein haben, aber dass wir auch wirklich ganz bewusst diesen anderen Schwerpunkt setzen. Wollen wir jetzt hier weitergehen? Also hier sehen wir schon, was wir dann noch stärker ausarbeiten, dieser ökumenische Sog. Und schaut, wir haben ja versucht darzulegen, aus Gottes Wort laut 2. Thessalonicher 2,9 kommt am Ende der Tage eine Bewegung, die aussieht wie die Urgemeinde, aber aus einer anderen Quelle. Und das, was ihr hier seht, ist ein Zitat aus dem Buch Heilendes Licht von Agnes Sanford. Und Agnes Sanford ist die Schlüsselfigur für alle christlichen Heilungsdienste. Was der Papst für die Katholiken ist, Agnes Sanford für die Heilungsbewegung. Nicht Heiligung, sondern Heilungsbewegung. Und dieses Buch Heilendes Licht nannte John Wimber die attraktivste Figur im Zuge dieser Heilungsbewegung, der Klassiker unseres Jahrhunderts zum Thema göttliche Heilung. Agnes Sanford, Kind von Kindermissionarin, da schreibt sie unter anderem auch, seine Engel und geistlichen Boten wirken durch uns und es ist uns oft gegeben, ihrer Mithilfe und Unterstützung gewahr zu werden. Die Geister derer, für die wir auf Erden gebetet haben, wirken durch uns. Also sie sagt Folgendes. Die Geister von den Menschen, die früher gelebt haben, unsere Geschwister waren, aber inzwischen gestorben sind. Und der Pastor, dessen Gemeinde ich war, Pastor Giegelseder, ein begnadeter Mann, der ist inzwischen heimgegangen. Und jetzt würde ich sagen, als Jünger von Agnes Sanford, die Geister oder der Geist von Giegelseder und anderer, für die wir gebetet haben, als wir noch auf Erden waren, wirken durch uns, denn die Brücken, die von Geist zu Geist gebaut wurden, dauern über den Abgrund des Todes hinüber. Liebe Geschwister, das ist lupenreiner Spiritismus. Dann schreibt sie weiter unten, in der Bitte um sein Kommen und in der Mitarbeit der Heiligen erleben wir einen Machtzustrom. Es wird diese Erfahrung des Zungenredens oder besonders der Geistestaufe eben oft so physikalisch wahrgenommen. Ein Wärmeschub, ein Energieschub, wie ein elektrischer Strom. Und der Heilige Geist verbindet sich in der Bibel eigentlich so gut wie nie mit physikalischen Begriffen, außer vielleicht ausgegossen, der Geist war ausgegossen, sonst mit persönlichen Begriffen, Geist der Liebe, Geist der Hoffnung, Geist der Geduld. Hier wird also eine unpersönliche Kraft, die die Leute packt, oft genug zu Boden wirft. In der Bitte um sein Kommen in der Mitarbeiter heiliger Leben einen Machtzustrom. Viele von uns empfinden es einen wirklichen Strom voller Leben, der ins Innerste des Körpers dringt und durch das Rückgrat aufwärts steigt. Er ist so kräftig, dass wir gezwungen sind, uns ganz gerade zu halten und ganz ruhig zu atmen. Das steht dann auf der nächsten Seite. Und das ist wie im Kundalini-Yoga. Kundalini ist die Schlange, sie ist am Gesäßende zusammengerollt und sie muss sich jetzt entfalten. Und da erleben diese Leute durch diese Meditationsübungen, wie so ein Energieschub aufsteigt. Agnes Enfort schreibt in dem Buch The Gifts of the Spirit, die Gaben des Geistes, wenn ich in Zungen bete, habe ich Verbindung mit Geistern von Menschen, die gelebt haben, Verbindung mit Geistern von Menschen, die derzeit leben, Verbindung mit Geistern von Menschen, die noch geboren werden. Also Gnosis hoch 3, versteht, warum die Anhänger der New Age-Bewegung in ihrer Literatur die Charismatiker und die Pfingstler als potenzielle Aquarier, also Angehörige oder mit in diese Strömung des neuen Zeitalters hinein betrachten. Agnes Enfort empfiehlt die gleichen Techniken, wie ich sie gestern vorgelesen habe von dem Hauptdarsteller von Dirty Dancing. Patrick Swayze. Also Maxi, woher weißt du das so genau? Weil ich das heute erklärt habe. Gut, hat Ihnen das noch bessere Gehirn? Ihr kennt ja meine Definition der Verkalkung, der Übergang von der Software zur Hardware. Er hat noch mehr Software, ich habe mehr Hardware. Und auf welche Weise geschieht dies? Ich lese nochmal vor, dass er mit seinem verstorbenen Vater Verbindung aufnimmt. Ich schließe meine Augen, stelle mir vor, dass weißes Licht mich umgibt und lasse die Figur meines Vaters erscheinen. Sofort fühle ich mich beschützt. Und das genau gleiche empfiehlt Agnes Enfort, nur statt verstorbenen Vater mit Jesus. Genau das gleiche. Sie ist die Schlüsselfigur, dass die Visualisierung in die Christenheit eindringt. Da gibt es zwei Brückenköpfe in den 40er Jahren. Kemp Fasest Out, Leiter ist Roland Braun gewesen, inzwischen tot, und Agnes Enfort. Und die Visualisierung geht zurück auf C.G. Jung. Und er hat seine Informationen aus dem Totenreich. C.G. Jung war ein Spiritist bis zum Spätrag, hat den Kontrollgeist namens Philemon, der eben diese Archetypenlehre und so weiter offenbarte. Wir haben dieses Traktat, nein, dieses Blatt aufliegen, diese Kopie, C.G. Jung und sein Einfluss auf die charismatische Bewegung. Seine ganze Karriere begann mit spiritistischen Sitzungen mit seiner Cousine Helly Breiswerk. Ja, der Spiritismus wird salonfähig. In allen Bereichen bricht über uns herein und wir sehen diesen Dammbruch in der Welt und er hat auch Auswirkungen in der Gemeinde. Wir werden dann zum Schluss zusammenbündeln. Also diese Techniken der Visualisierung, wenn ich krank bin, ich stelle mir vor, ich bin gesund. Und das sind ja auch die Techniken, die wörtlich von Yonggi Cho propagiert werden, the force der Menschen, die vierte Dimension. Dazu kommen wir noch. Schaut, das ist der Vater, der indirekte Vater der charismatischen Bewegung auf deutschem Boden, Arnold Bittlinger. Er hat Larry Christensen in den 60er Jahren eingeladen, doch nach Deutschland zu kommen. Larry Christensen ist lutherischer Pfarrer, er hat ein Buch geschrieben über diese Phänomene. Er erklärt, dass die Irvingianer, die neuapostolische Bewegung 1829, 1830, der Vorläufer war der charismatischen Bewegung. Larry Christensen empfiehlt, Neologismen zu üben, um ins Zungenreden reinzukommen. Die Bibel lehrt nirgends, dass man irgendwie das Zungenreden, um das irgendwie zu bekommen, praktizieren soll. Solche Techniken, also einfach neue Silben vor sich hin sagen. Mir erzählte ein Bibellehrer in der ehemaligen DDR, sagte, ich muss mal heute auf den Kopf greifen. Ich saß da und übte Koklografzi, Semimenko, Wafzi, Bafzi, Ho. Ich kann es wörtlich wiedergeben, weil er so öfters erzählt hat. Und dieser Lehrer Christensen wurde von Arnold Bittlinger, damals lutherischer Pfarrer, inzwischen von der Ökumene angestellt, eingeladen, nach Deutschland zu kommen, um diesen charismatischen Aufbruch von Amerika herüberzubringen nach Europa. Und in Enkenbach, das ist ein Ort in der Bundesrepublik, mehr so Richtung Westen, 1963 war die Enkenbacher Tagung und das ist die Geburtsstunde der charismatischen Bewegung. Im deutschen Sprachraum geistlicher Vater oder indirekter geistlicher Vater Arnold Bittlinger, Vater von den Clemens Bittlinger, diesen Musiker da. In diesem Buch Glossolalia, also dem Fremdwort für Zungenreden, versucht er zu belegen, dass Zungenreden immer schon in der Kirchengeschichte da war, denn es gibt ungefähr ein Jahrtausend des Schweigens, wo man es nicht kennt. Und jetzt schaut, wen er alle zitiert. Die heilige Theresia, er zitiert Ignatius von Loyola, den Gründer des Jesuitenordens, und da muss ich natürlich fast um Fassung ringen, weil Österreich, wie ihr wisst, war ja mal 97% reformiert und dann begann dank der Jesuiten die Gegenreformation. Und dieses schlimmste Werkzeug in der Geschichte eigentlich der Reformation, das ist ja der Orden, der am meisten mit dem Blut der Heiligen getränkt ist, dieser Mann Ignatius von Loyola, der sich am liebsten Antiluther nannte, der voller Marien und Christusvisionen war, den als gottbegnadetes Werkzeug hinzustellen, ist für mich der Gipfel der Verblendung. Und wir haben damals schon davor gewarnt und es wollten eigentlich nicht so viele wahrhaben. Jetzt hat er allerdings die Katze restlos aus dem Sack gelassen. Ich habe hier eine Veröffentlichung, sie liegt als Kopie auf. In der Neuauflage meines Büchleins »Die sanfte Verführung der Gemeinde« habe ich diese Zitate schon eingebaut. Er hat er im Jahr 89 eine Veröffentlichung rausgegeben über die Integration anderer Religionen in das Christentum. Integration of other religions, ja. Und da sagt er Folgendes: Ich entdeckte diese Charismata besonders auch in anderen Religionen, nicht christlichen Religionen. Ich entdeckte das vor allem, dass die Charisma der Heilung und der Prophezeiungen in solchen Religionen manchmal überzeugender waren als in der charismatischen Erneuerungsbewegung. Im Schamanismus, die Schamanen sind die Medizinmänner Asiens, sie sind die, die die Verbindung mit der Geisterwelt herstellen. Im Schamanismus fand ich faszinierende Parallelen zum Dienste Jesu, den ich immer mehr als einen Archetypus des Schamanen erkannte. Das ist der antichristliche Satz überhaupt. Er schreibt, bezüglich Prophetie bin ich beeindruckt von Erfahrungen im Hinduismus. Einige unserer europäischen Propheten entdeckten und entfalteten ihre prophetische Gabe unter den Einfluss von indischen Gurus. Auch andere charismatische Erfahrungen haben ihre manchmal eindrückliche Entsprechungen in anderen religiösen Traditionen, zum Beispiel Beten im Geist, im Japa-Yoga, er meint das Zungenreden. Und dann äußert er...